Damals in der Schule. Wer kennt das nicht? Die Kinder, die Jugendlichen spielen zusammen Fußball. Und wie das so ist, sie suchen sich einen aus, der besonders schlecht ist. Vielleicht ist er gar nicht mal schlecht, sondern er sieht einfach nur seltsam aus. Er spricht vielleicht seltsam. Und man sucht sich diese Person gerne aus. Als Gruppe. Bei mir gab es so jemanden. Andy Hirsch heißt er. Hieß der. Ich meine, selbst der Name bot ja schon auch Angriffspunkte. Und ich selbst war sicherlich damals nicht der Stärkste, aber ich habe gerne mitgemacht, Andy Hirsch zu mobben. Und ihr merkt, da wo ich mich an einen Namen erinnere, wo ich mich an eine konkrete Person erinnere, habe ich Bilder. Und irgendwas verfolgt mich. Also es gibt ja Erinnerungen, die bleiben einfach gute, aber eben auch schlechte an mich selbst. Ich bin schuldig geworden an diesem Menschen, könnte ich auch sagen. Und hatte nie die Möglichkeit, mich irgendwann nach 10 Jahren, wo man vielleicht mal die Erkenntnis hatte, was für ein Mistkerl man eigentlich war in der Situation, sich zu entschuldigen. Im Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Und im Vaterunser werden wir nachher beten und vergib uns unsere Schuld. Was bedeutet das eigentlich? Wir wollen uns heute, nächste Woche und dann auch in der Karwoche genau darüber Gedanken machen. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir um Vergebung der Sünden, Vergebung unserer Schuld, wenn wir darum bitten? Ich erlebe es doch oft so. Ich höre vielleicht eine Predigt, vielleicht auch heute Morgen, und ich fühle mich schuldig für irgendwas, was ich gemacht habe. Also was mache ich? Ich gehe danach zum Pastor oder zu einer Person meines Vertrauens und diese Person spricht ein nettes Segensgebet für mich. Und ich komme raus, vielleicht aus dem Gottesdienst oder aus dem Raum, wo wir waren, und sage, ja, super, Gott hat mir vergeben. Genau dafür, genau für diese Sünde, genau für diese Schuld hat er mir vergeben. Aber nach 2 Tagen merke ich, da ist es ja wieder. Ist irgendwie nicht weg, so wie ich mir das vorgestellt habe, dieser Gedanke oder das, was mich dann einholt. Schuldgefühle, die mich plagen. Wieder diese Situation, wieder die gleiche Situation. Es ist eben nicht weg. Ich denke noch immer darüber nach, was damals passiert ist. Ich stelle mir also die Frage, warum erinnere ich mich immer wieder an meine Schuldhaftigkeit? Sollte ich diese Schuld nicht einfach vergessen? Soll ich dann eben nicht zurückschauen, wenn ich, wie Jesus sagt, die Hand an den Pflug lege und in Gottes Reich mitarbeite und lebe? Wie ist das denn jetzt eigentlich? Bin ich normal? Ist es im Leben eines Nachfolgers von Jesus Christus normal, dass ich mir so Gedanken mache? In der heutigen Zeit gibt es vielleicht so 2 Art und Weisen, wie der Mensch beschrieben werden kann, wenn es um Schuld geht. Die Frage nach einer Schuldhaftigkeit des Menschen und was damit gemacht wird, hängt von meinem Bild ab, wie ich mich selbst sehe und vielleicht auch, wie ich den anderen Menschen sehe. Also es ist eine Frage nach dem Menschenbild. Da sagt der eine Mensch vielleicht, der Mensch an sich ist grundsätzlich okay. Der Mensch an sich ist grundsätzlich gut. Er ist eigentlich zum Guten hin angelegt. Gott hat ihn geschaffen. Er ist gut. Aber das heißt, dann gründet sich alles Schlechte vor allem in den äußeren Umständen. Ja? Erziehung, Gesellschaft, all das verätzt den Menschen dann sozusagen. All das, was von außen kommt, macht mich, weil ich eigentlich gut bin, macht mich erst zum schlechten Menschen. Das Schlechte. Die Gesellschaft hält den Menschen ab, so zu sein, wie er eigentlich sein wollte. Das ist so die eine Sichtweise. Und die andere Sichtweise könnte sein, nein. Er sagt dann darauf, nein, der Mensch ist absolut schuldig. Von sich aus. Er ist ganz Sünder. Sein Dichten und Trachten ist böse von Jugend auf. Ja? Genesis 8, 21. Er ist grundsätzlich mit Defiziten und von Defiziten bestimmt, mit Schuld beladen und mit Versagen behaftet. Gott ist der Gute, der Mensch ist der Böse. Gott ist Licht und da, wo der Mensch ist, ist nur Finsternis. Gott ist Kraft, da, wo der Mensch ist, ist nur Schwachheit. Da, wo Gott ist, ist Wahrheit und da, wo der Mensch ist, ist Lüge. Da wird der Mensch irgendwie auf seine Vergänglichkeit und Schuld reduziert. Das Ziel dieses Bildes, möglicherweise eine totale Unterwerfung, eine totale Verleugnung der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Ich. Da haben wir so zwei Menschenbilder, wenn es um Schuld geht. Aber das macht mich irgendwie beides nicht besonders zufrieden, im Blick auf mein eigenes Leben und im Blick auch auf meinen eigenen Glauben. Und über Schuld rede ich eigentlich nicht so gern. Ich würde uns allen das eigentlich unterstellen wollen, ja, dass wir über Schuld eigentlich nicht so gerne reden. Aber trotzdem, insgeheim wissen wir doch, dass es nötig ist. Also wenn da so ein schlechtes Gewissen hochkommt, dann wissen wir irgendwie ist es nötig, aber vielleicht haben wir noch nicht die richtige Art und Weise gefunden, darüber zu reden. Noch nicht den richtigen Rahmen gefunden, darüber zu reden. Wir wissen, dass es nötig ist. Und so geht es mir dann manchmal, wenn ich, oder wenn Naomi mir sagt, Fabian, lass uns mal wieder Zahnreinigung machen. Lass uns mal wieder einen Zahnarzttermin machen, weil es vielleicht weh tut oder weil ich merke, oh okay, da bildet sich wieder Zahnstein. Dann soll ich es eigentlich tun, aber ich mache es nicht. Ich finde immer wieder Ausreden für das, wo ich doch eigentlich sage, eigentlich ist es mal wieder notwendig. Und dann sage ich, ich gehe morgen hin oder ich mache morgen einen Termin und morgen ist dann wieder morgen. Ich weiß, ich bin schuldig, aber eigentlich denke ich, eigentlich soll ich mich doch gar nicht so fühlen. Hat Jesus mir nicht ein Leben in Freiheit und in Fülle versprochen? Wo zeigt sich denn das bei mir? Wo zeigt sich das bei mir eigentlich in meinem Leben? Also da nagt ein schlechtes Gewissen manchmal an mir, wenn es um Schuld und Vergebung geht. Eigentlich sollte ich ja. Im Folgenden wollen wir uns die Lebensgeschichten zweier alttestamentlicher Personen anschauen, die mit Gott unterwegs waren. Und das waren Personen, in deren Leben Schuld eine entscheidende Rolle spielte. Und sie standen in dieser Situation des Vergessens von Schuld und des sich Erinnerns an die Schuld. Da standen sie irgendwie dazwischen, irgendwie waren sie hin und her gerissen. Glaube ich, mit dieser Frage, soll ich diese Schuld vergessen oder soll ich mich an sie erinnern? Das fragten sie sich vielleicht in einigen stillen Momenten, was soll ich eigentlich tun mit meiner Schuld? Und ich glaube, das fragen wir uns auch in vielen stillen Momenten, was soll ich eigentlich tun mit meiner Schuld? Soll ich sie vergessen? Sagt Gott mir, vergiss deine Schuld? Oder soll ich mich an sie erinnern? Und warum sollte ich mich eigentlich an sie erinnern, wenn es mich doch eh nur runterzieht? Da ist zum einen Jakob. Jakob, der sich von seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht erschleicht, um dann im Schlepptau mit seiner intriganten Mutter auch noch den Segen des Vaters zu stehlen. Und viele von uns kennen diese Erzählung. Da soll Esau, der so der Jäger ist, ein Tier holen, schlachten, holen für den Vater, herrichten. Aber Jakob kommt ihm zuvor. Und zwar ziemlich schnell, in Genesis 27, ja. Da fragt ihn dann sein Vater, wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Und was antwortet Jakob? Der Herr, dein Gott, schickte es mir über den Weg. Wow. Krasse Antwort, oder? Brutale Schuld. Was eine Misshandlung Gottes. Jakob wird schuldig, indem er Gottes Namen benutzt, um seinen Betrug zu erklären. Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg geschickt. Und die Lüge über Jakobs Leben wird sein, ja, ich bin Esau, ich bin Esau, ich bin es, ich will den Segen für mich. Er wird schuldig an Gott, an seinem Vater und an seinem Bruder. Und diese Lüge Jakobs wird ihn verfolgen sein Leben lang. Und als dann dieses Wildbret, was auch immer, dann da angerichtet wird und der Vater versucht zu verifizieren, ist das auch wirklich, da trat Jakob zu seinem Vater und küsste ihn. Als Isaak den Geruch seiner Kleider roch, segnete er seinen Sohn. Jakob trat zu seinem Vater und er küsste ihn. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Ja, da werden wir dann nächste Woche drauf hinkommen. Da wird's noch mal ein bisschen konkreter um den Begriff der Schuld gehen. Er küsst seinen Vater. Jakobs Schuld ist, dass er versucht, jemand zu sein, der er eigentlich gar nicht ist. Und das folgt ihm sein Leben lang. Und diese Person, die er vorgibt zu sein, folgt ihm sein Leben lang. Und trotzdem geht Gott mit. Gott geht mit diesem Mann über Bethel, nach Haran, zu seinem Onkel Laban und dann wieder zurück, weil Gott ihm sagt, Genesis 31, kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters und zu deinen Verwandten. Ich will mit dir sein. Kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters und zu deinen Verwandten. Ich will mit dir sein. Und er macht sich auf den Weg zurück. Und da passieren dann noch ganz viele erstaunliche Dinge. Da kämpft er mit Gott. Auf dem Weg zurück kämpft er mit Gott. Also der Weg zurück ist kein einfacher Weg. Der Weg zurück zur Vergebung möglicherweise, zurück zur Versöhnung möglicherweise ist kein einfacher Weg. Da kämpft er mit Gott. Der Weg zurück in meine Vergangenheit, der Weg zurück in deine Vergangenheit für dich ist kein einfacher. Kennen wir, oder? Kennst du, oder? Wie ist das, wenn man nach Ewigkeiten wieder nach Hause kommen will? Oder dahin, wo man mal war, vielleicht auch persönlich, gar nicht mal räumlich? Wie ist das, wenn man nach Ewigkeiten wieder nach Hause kommen will und das Zuhause oder meine Sicht auf das Zuhause ist geprägt von dem, wie ich es erlebt habe und geprägt habe und ich dann sehe, mein Gott, es ist geprägt von meiner Schuld. Es ist geprägt von meiner Schuld. Da belastet mich noch irgendwas. Stellt euch das vor. Dieser Jakob, er kämpft mit Gott und Gott hinterlässt ihn nicht ohne Handicap. Gott hinterlässt ihn nicht ohne Handicap. Der Kampf hinterlässt Spuren in seinem Leben. Aber das hindert Jakob nicht weiterzugehen, weil er sieht, dass dieser Gott ihn segnet und trotz allem an seiner Seite ist. Und dann trifft er auf seinen Bruder Esau, den Esau von damals, viele Jahre her. Und was tun sie? Sie schließen Frieden. Sie schließen Frieden. Diese Friedenssituation, von der wir gleich noch eine andere hören werden, sind für mich total ergreifend. Sie schließen Frieden. Bis Jakob zu seinem Bruder kam, verneigte er sich 7-mal tief, tiefer als ich das jetzt kann. Und Esau rannte ihm entgegen und er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Kuss. Also bis Jakob zu seinem Bruder kam, verneigte er sich 7-mal tief und dieser rannte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide weinten. Steht da. So ist Versöhnung. Und die beiden kommen in ein Gespräch und Esau fragt seinen Bruder, hör mal, warum hast du mir eigentlich so viele Tiere entgegengeschickt? Ja, der macht ihm sozusagen Geschenke machen. Das ist die Vorhut dann, dass er weiß, okay, Esau ist nicht ganz so böse. Also das steht dann da. Was hast du mit den vielen Herden beabsichtigt, die mir auf den Weg hierher entgegenkamen, fragte Esau. Und Jakob antwortete, es sind Geschenke, mein Herr, damit du mich freundlich empfängst. Mein Herr, und jetzt sagt Esau, Bruder, ich habe genug. Behalte sie doch. Merken wir, was sich über all die Jahre geändert hat und wie lange das brauchte. Es fühlt sich für mich so an, als würde Gott selbst hier Jakob empfangen, zu Hause. So ist es, wenn Gott den Menschen mit sich versöhnt. Also was hat Jakob hier getan? Und das ist ja kein Prozess von ein paar Stunden, sondern von vielen Jahren gewesen. Was hat Jakob getan? Er geht zurück, um voranzukommen. Er geht zurück in seine Vergangenheit, an den Ort, der mit Schuld, mit Sünde belastet ist und er trifft seine Familie, seinen Bruder und irgendwie hilft das. Irgendwie kommt er doch voran. Aber das Allerwichtigste ist, er trifft Gott dabei, auf dem Weg. Er trifft Gott. Und er ist nicht mehr der, der er versucht hat zu sein, sondern er ist der, den man von da an Israel nennt. Du hast mit Gott gekämpft. Du hast mit Gott gerungen um dein Leben, um deine Schuld, um deine Vergangenheit. Es hat dein Leben gezeichnet, ja, du hingst, aber du bist gestärkt herausgegangen. Ich glaube, Jakob stand häufig zwischen Erinnern und zwischen Vergessen. Die Lüge seines Lebens bestimmte sein Leben. Sollte er sich an sie erinnern oder sollte er sie vergessen? Ich glaube, er konnte sie gar nicht vergessen, weil sie ihn immer wieder einholte. Jakob brauchte aber eine Art und Weise, wie er mit dieser Lüge, mit dieser Schuld in seinem Leben umgehen kann. Und er stellte sich dieser Lüge und begegnete dabei Gott. Er begegnete seiner Schuld und er traf dabei Gott. Er ging zurück, um wieder voranzukommen. Da ist zum anderen Josef. Josefs Geschichte ist die eines verwöhnten Lieblingssohnes, der zu einem reifen und erfolgreichen Mann heranwächst. Ein Mann, der voll in seiner Berufung und in seiner Bestimmung für sein Leben lebt. Josef ist 17 Jahre alt, der 11. von 12 Söhnen. Er lebt in einer Art Patchwork-Familie. Gott ist mit ihm unterwegs. Josef wirkt so ein bisschen, sorry, wenn ich das sage, so ein bisschen teenie-mäßig arrogant. Er bildet sich was auf seine Träume ein, die Gott ihm schenkt. Und er entfremdet sich immer mehr von denen, mit denen er unterwegs ist, mit seiner Familie. Er entfremdet sich von seinen Brüdern und das schürt Hass bei den Brüdern. Und dann sagen die Brüder, als Josef mal wieder zu ihnen kommt, da kommt er ja, der Träumer. Da kommt er ja, der Träumer, sagen sie. Krass, oder? Kennt ihr so Situationen, wo entweder ihr das sagt, da kommt er ja. Oder wo andere das über euch gesagt haben, da kommt er ja. Wann hat man sowas über dich gesagt? Vielleicht nicht Träumer, aber vielleicht setzt du dein Wort dafür ein. Und sie täuschen ihrem Vater vor, er sei von Tieren getötet worden. Dabei haben sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Wann hat man dich verkauft? Also, dich mit einer Last zurückgelassen, für die du selbst eigentlich gar nichts kannst oder gar nicht so wirklich verantwortlich bist, die du aber dein Leben lang mitschleppst. Wann hat man dich gebrandmarkt als irgendwas, das du nie sein wolltest, aber das andere in dir sahen? Erinnere ich mich gerade, ich war so der Weiner. In meinen frühen Kindheits-Teenie-Jahren habe ich, wenn ich verloren habe, immer geweint. Und ich hatte den Ruf weg, auch im Schulsport, dass Leute gesagt haben, ah, spiel mal richtig hart gegen, dann fängt er an zu weinen. Da kommt er ja. Was machst du damit? Was mache ich damit? Mit dieser Brandmarkung, die mich auch mein Leben lang irgendwie prägt. Die muss ich mitschleppen. Aber hey, hier ist es ja irgendwie andersrum, ne? Was, fragt ihr, was ist hier andersrum? Na, das mit der Schuld und mit der Sünde. Hier geht es eben nicht um meine eigene Schuld, sondern hier geht es darum, dass jemand an mir schuldig geworden ist. Beten wir nachher, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich habe den Eindruck, dass wir uns oft so häufig mit uns und unserer Schuld beschäftigen, dass uns die Schuld eines anderen überhaupt gar nichts mehr angeht. Dass wir unempfindlich geworden sind für die Schuld des anderen, dass wir abgestumpft sind füreinander, für die Schuldhaftigkeit des anderen, auch mir gegenüber. Wie begegne ich solch einem Menschen? Josef wird diese Schuld seiner Brüder begleiten, ein Leben lang. Er verliert an einem Tag alles, alles, was ihm das Leben lebenswert gemacht hat. Eltern, Geschwister, Kultur, gewohntes Essen, Sprache, Freiheit, Hoffnung und wahrscheinlich noch viel mehr, all das weg. Am Hof des Potiphar wird er dann noch unschuldig eingesperrt, so 10 bis 13 Jahre müssen das gewesen sein. Voll die Verschwendung. Was ein Betrug. Und alles wegen seinen Brüdern, wegen dieser Schuld. Wenn jemand Grund hat, bitter zu werden, dann wohl dieser Josef. Worüber bist du bitter geworden? Über welche Schuld eines Mitmenschen an dir hast du eben noch keinen Frieden gefunden? Und trotzdem beschreibt die Bibel Josef als jemanden, der mit Gott geht. Ein trotzdem. Trotzdem beschreibt die Bibel Josef als jemanden, der mit Gott geht und Gott geht mit ihm. Und er nutzt das, was ihm damals zum Verhängnis wurde, zu seinem großen Segen. Seine Träume. Da ist er ja, du Träumer. Und wir hören diesen Satz direkt mit einem anderen Ohr. Gott nutzt das, was seinen Brüdern Anlass gab, ihn zu hassen, zum Segen. Was hat Josef getan? Josef geht zurück, um voranzukommen. Er geht zurück in die Vergangenheit, er trifft seine Familie und kommt voran. Stimmt nicht ganz, weil vielmehr Gott die Familie von Josef nach Ägypten führt. Vergangenheit und Gegenwart treffen sich. Und dann wird Josef zum Segen gesetzt für seine Herkunftsfamilie, für Ägypten. Der Familie, die ihn betrogen hat, verraten hat, die schuldig an ihm geworden ist, kann er mit Großzügigkeit entgegentreten und ihr begegnen, mit Respekt und mit Liebe. Lasst uns das gemeinsam lesen. Das sind 15 grandiose Verse, die im 45. Kapitel der Genesis stehen. Also, ich lese Genesis 45, die Verse 1 bis 15. Und die sprechen schon viel für sich. Lasst uns darauf hören. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlasst alle den Raum, befahl er den Anwesenden. So war er mit seinen Brüdern allein, als er sich ihnen zu erkennen gab. Und dann brach er in Tränen aus und weinte laut, so dass es die Ägypter hörten, und bald wussten alle am Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Doch seine Brüder waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. Kommt her zu mir, sagte er. Sie kamen näher und wieder sagte er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Kehrt schnell zu meinem Vater zurück und sagt ihm, dies lässt dir dein Sohn Josef sagen. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm schnell herab zu mir, zögere nicht. Du kannst in der Provinz Goschen wohnen, damit du in meiner Nähe bist, du und deine Kinder und Enkelkinder, deine Schaf- und Rinderherden und dein ganzer Besitz. Ich werde für euch sorgen, damit du und deine Familie nicht verarmen, denn es liegen noch 5 Jahre des Hungers vor uns. Dann sagte Josef, ihr seht selbst, und auch mein Bruder Benjamin kann sehen, dass ich wirklich Josef bin, der zu euch redet. Erzählt meinem Vater, wie geachtet ich hier in Ägypten bin. Erzählt ihm alles, was ihr gesehen habt, und bringt ihn schnell zu mir. Weinend umarmte er Benjamin, und auch Benjamin begann zu weinen. Dann küsste Josef weinend alle seine Brüder. Danach unterhielten sich seine Brüder mit ihm. Das ist der erstaunlichste Satz für mich am Ende in Vers 15. Danach unterhielten sich seine Brüder mit ihm. Es hört sich so sachlich an, aber wir müssen uns das vorstellen. So ist Versöhnung. So ist es, wenn Gott sich mit den Menschen versöhnt. Gott stellt Beziehung her. Er stellt Gespräch her. Er stellt Gemeinschaft her. Josef stand zwischen Erinnern und zwischen Vergessen. Er wusste, ich kann es einfach nicht vergessen. Die Schuld der Vergangenheit hat sein Leben so sehr geprägt, dass er gar nicht anders kann, als mit ihr zu leben und sie auch wahrzunehmen. Aber er wusste, dass seine Vergangenheit, an die er sich erinnert, die von Schuld geprägt war, kein Anrecht auf das Jetzt und auf das Morgen haben muss. Gott ist einen Weg gegangen, mit ihm und mit seiner Familie, mit seinen Brüdern. Und er hat sie reifen lassen. Und sie sind gemeinsam fähig, der Schuld ins Auge zu sehen. Sie sind fähig, zu vergeben. Und das wollen wir mal irgendwie auch. Das ist die Sehnsucht meines Lebens, dass wir einander vergeben können, da wo wir schuldig geworden sind aneinander. Ja, ich will Vergebung. Und ja, ich will vergessen. Als wir auf dem Willow Creek Kongress waren, war es eine ganz gute Chance für mich, mal rauszukommen und zu sagen, so, das ist jetzt Zeit für mich. Und dann hat mich eine Botschaft eines Predigers da sehr angesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, Fabian, jetzt gehst du mal in die Seelsorge. Jetzt ziehst du mal los. Ich wusste, der Heilige Geist spricht zu mir, das äußert sich körperlich. Und wenn ich diesen Zeitpunkt jetzt verstreichen lasse, dann gehe ich los. Dann gehe ich nicht los. Und ich bin dann direkt losgegangen, Termine abgesagt, die ich mit Leuten hatte. Und bin dann durch diese Tür mit dem Seelsorger in diesen Raum. Und das war gut, sich Dinge von der Seele zu reden. Und dann hat er mich gesegnet, für mich gebetet und hat die Tür aufgemacht. Und dann sind wir wieder rausgegangen. Es ist ein komisches Gefühl. Also was empfindest du, wenn du dann aus der Tür rausgehst? Ja, ich will Vergebung mir auch zusprechen lassen. Ja, ich will sie, weil ich vergessen will. Aber Gott vergibt nicht, damit wir vergessen, sondern Gott vergibt, damit wir uns daran erinnern. Und zwar an was ganz Bestimmtes und Entscheidendes in unserem Glauben. Gott vergibt, damit wir uns daran erinnern, wie sehr er uns beschenkt, indem er uns bedingungslos liebt. Unsere Schuld wird also nicht vergeben, damit wir wieder die Alten sein können. Und ich gehe aus der Tür heraus und sage, huhu, okay, genial. Jetzt wurde was von meiner Schulter abgenommen, ich lege es weg und dann bin ich wieder der Alte. Nein, es passiert ja was ganz anderes. Ich begebe mich raus aus meiner Isolation und stelle mich in das Licht Gottes. Uns wird vergeben, damit wir Gott, den anderen und uns selbst anders, neu, befreit, erneuert begegnen können. Das heißt, der Sinn der Vergebung liegt nicht darin, dass ich aus diesem Raum austrete und selbst wieder besser dastehe und mir auf die Schultern klopfen kann und sagen kann, Fabian, hast du gut gemacht, jetzt ist die Last weg. Der Sinn der Vergebung liegt darin, dass wir dankbarer, veränderter Gott gegenüber, dem anderen gegenüber und uns selbst gegenüber werden und uns wahrnehmen als die, die wir wirklich sind. Der Sinn der Beschäftigung mit unserer Schuld, jetzt auch in den folgenden Wochen, liegt darin, dass Gott, glaube ich, etwas Neues freisetzen kann, wenn wir sein Vergebungsgeschenk annehmen und uns unserer Schuld mit seiner Hilfe stellen und den Menschen stellen, an denen wir schuldig geworden sind und uns denen stellen, die an uns schuldig geworden sind, beides, ja? Und da möchte ich uns zurufen, ja, wir schaffen das. Wir können das mit der Hilfe unseres Gottes. Also, wenn da ein schlechtes Gewissen an uns nagt, an dir nagt, dann hat das wohl eine Ursache. Und die Ursache muss nicht per se schlecht sein. Aber ganz sicher ist, dass diese Ursache bei dir selbst zu finden ist. Und erstmal nicht beim anderen, sondern dies bei dir zu finden. In deinem Wesen. Vielleicht in deiner Vergangenheit. Ich möchte dich also heute ermutigen, dem nachzugehen. Nicht oberflächlich zu bleiben und zu fragen, sondern Gott jetzt zu fragen, jetzt, was willst du dadurch eigentlich offenlegen? Was willst du durch Schuldgefühle in meinem Leben oder ja, praktisch erfahrene Schuld, was willst du dadurch eigentlich offenlegen? Woran möchtest du wirklich arbeiten? Also wenn ich süchtig nach Schokolade bin, dann geht es ja nicht darum, dass ich mir einhämmer, ich esse zu weniger Schokolade, sondern es liegt etwas Tieferes dahinter. Also woran möchtest du wirklich arbeiten, Gott? Und zwar nicht an dem Symptom, sondern an der Ursache. Und ich glaube, in diesem Prozess werden wir die Gnade Gottes und die Vergebungsbereitschaft, die er hat, ganz neu kennenlernen. Und du wirst sehen, dass deine Schuld Gottes Bild über dich nicht trübt. Und das wird dich verändern. Gott ist ein Freund der Wahrheit und er liebt die Wahrheit über uns Menschen. Und er erinnert dich nicht, weil er dir wehtun will, sondern weil er dich an sich selbst erinnern will. An seinen guten Plan mit deinem Leben. Und da kann es sein, dass du mal zurückgehen musst, um wieder voranzukommen. Also ich bleibe nicht bei der Erinnerung stehen, sondern ich richte mich aus nach der Hoffnung, die ich durch Jesus habe. Aber dann trotzdem, der Vers vom Anfang, ne? Jesus sagt in Lukas 9, Vers 62, wer eine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das schauert mich das zunächst, ja, wenn ich diesen Satz so lese. Dann bin ich nicht geeignet für das Reich Gottes, wenn ich das tue, wenn ich mich mit meiner Vergangenheit beschäftige. Nein, es geht hier nicht darum, sich nicht mit seiner Vergangenheit beschäftigen zu dürfen. Es geht darum, dem Ruf Jesu zu folgen. Zuallererst. Es geht darum, mit ihm unterwegs zu sein, um mit ihm gemeinsam ein Leben in einer neuen Perspektive zu starten. Und dann gemeinsam unser Leben anzuschauen, ihn anzuschauen, ihn zu ehren und mich von ihm her und meinen Weg, der hinter mir liegt, neu zu definieren. Seine Verheißung über mein Leben ernst zu nehmen. Also zuallererst bin ich mit Jesus Christus unterwegs. Und dann reden wir über mich. Dann reden Jesus und ich über mich. Dann reden wir über meine Vergangenheit. Und dann reden wir über das, wie es jetzt um mich steht. Und dann reden wir gemeinsam über meine Zukunft. Zu diesem Weg ermutige ich uns, den neu zu gehen in dieser Passionszeit und dann auch in der Karwoche mit den Andachten, die wir feiern. Amen.